Guten Morgen, ich freue mich auch sehr, ein wunderbarer Tag, den Herrn zu preisen. Wir feiern unseren Herrn Jesus Christus. Er ist die Quelle der Freude und der Kraft. Und in dieser Predigtserie setze ich heute fort aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, ein wunderbarer Text, vor dem ich zitter, weil er so bedeutsam ist. Und ich möchte ihn euch vermitteln. In dem Sinn, wie Gott sich selbst es vorgestellt hat. Und das ist eine große Aufgabe. Lasst uns die Bibeln aufschlagen bei Philipper Kapitel 4, die Verse 1 bis 9. Der Predigttext sind nur die beiden Verse 8 und 9. Da heißt es in Philipper 4, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Soweit der Text. Lasst uns beten. Wir stehen noch einmal auf. O geliebter Herr, wir danken dir für die Erlösung. Danke, dass wir in dir, Herr Jesus Christus, die Erlösung gefunden haben durch Glauben und aus Gnade allein. Herr, du bist alles, was wir wollen in unserem Leben. Du bist unser Hauptaugenmerk. Danke dafür, dass du dich für uns verwendet hast, nicht nur im Tod, sondern auch jetzt, der du zu Rechten des Thrones sitzt und uns dort auch im Gebet vertrittst. Oh, wie dankbar sind wir. Dankbar dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns geholfen hast, so wie einst den Philippern, Herr, dass wir verstehen, worauf es wirklich ankommt. Herr, wir bitten, gib du uns Verständnis und gib du mir auch die Worte, die ich heute auch weitergeben soll, zu deiner Verherrlichung und zu unserem Nutzen. Dir zur Ehre. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, heute geht es in unserem Predigttext darum, dass wir begreifen, wie wir als Nachfolger Christi geistlich feststehen, wie wir feststehen sollen und gleichzeitig auch Gottes Frieden erleben. Ich meine, jeder möchte das. Jeder möchte Frieden haben. Jeder möchte Ruhe und Harmonie haben. Wir alle streben danach. Und die Philipper, an denen dieser Brief geschrieben wurde, sie waren in Unruhe. Sie machten sich Sorgen. Sie kümmerten sich. Sie waren unter Verfolgung und das brachte Unruhe. Und der Apostel Paulus, selbst in Gefangenschaft in Rom, schreibt ihnen, um ihnen zu sagen, wie wir und wie sie fest sein können im Glauben. Und bereits im ersten Kapitel offenbarte Paulus den Philippern, was das Ziel des Lebens für uns Christen sein muss. Er sagt dort in Philipper 1, Vers 27, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist. Es geht bei dieser erstrebten Standhaftigkeit um einen dem Evangelium würdigen Wandel, den jeder Christ führen soll. Und aus dem Brief geht hervor, dass derjenige, der dieses würdige Leben führt, ein Mensch ist, der im Glauben versteht und der auch den Frieden Gottes erleben wird. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss das Kind Gottes einen bestimmten Ansatz befolgen, und dazu ermutigt er die Brüder dieses Briefes, die Gemeinde in Philippi, einen ganz bestimmten Ansatz. Und dieser Ansatz ist im ganzen Brief beschrieben, aber wird in unserem Predigtext heute in Vers 8 und Vers 9 zusammengefasst. Da ist alles drin, was er eigentlich schon vorher gesagt hat, auf eine ganz interessante Art und Weise. Das Anstreben der Standhaftigkeit beinhaltet das Streben nach Wiederherstellung der Einheit, wenn diese abhanden gekommen ist. Konkret sollten deshalb auch alle Streitigkeiten zwischen Gemeindegliedern beendet werden. Glaubensgeschwister sollen nicht gegeneinander, sondern gemeinsam für das Evangelium kämpfen. Wahre Freude im Herrn kann dann von all jenen Christen erlebt werden, die richtig denken. Sorgen können durch das Vertrauen auf Gott, durch das Gebet und die Danksagung abgegeben werden. Wir müssen nicht sorgen, wenn wir den Gott, der uns gerettet hat, wirklich kennen. Dann brauchen wir nicht sorgen. Es ist überflüssig, es ist sogar sündig. Als Folge wird Gottes Friede den standfesten Nachfolgern begleiten, wenn dessen Denken, wenn der innere Mensch völlig und beständig auf Gott ausgerichtet ist. Und das Feststehen im Herrn ist ein Leben, das unter dem Schutz Gottes steht. Gott begleitet dich, der Gott des Friedens begleitet dich. Und ratet mal, was er uns verabreicht: seinen Frieden. Diese innere Ruhe, die erlangen wir, wenn wir fest werden in ihm. Und nach all den Aufforderungen und Segnungen, die wir bereits in dem 4. Kapitel bis Vers 7 gelesen haben, kommt Paulus auf Dinge zu sprechen, die den Philippern nicht neu gewesen sein dürften, die ihn aber dennoch wieder in Erinnerung gebracht werden mussten. Und das ist auch für uns ein wichtiges Erinnern, eine wichtige Belehrung. Im Christentum des Westens ist es nämlich auch ein riesiges Problem, dass wir uns nicht dauerhaft gründlich in Gedanken mit den christlichen Tugenden, das sind Gottes moralische Vortrefflichkeiten, beschäftigen. Wir denken so oberflächlich. Wir denken nicht über das nach, was Gott gesagt hat. Paulus schreibt dort in Vers 8 im Übrigen, und er sagt damit, dass nach all dem, was ich euch bisher gesagt habe, bleibt der Standard für euer geistliches Leben bestehen. Hier ist die Zusammenfassung von dem, was ich zuvor sagte. Er kommt auch zum Ende dieses Briefes. Und er sagt eigentlich im Übrigen, ihr Brüder, und das ist kein Schelten oder irgendeine böse Ermahnung, die da kommt, sondern eine liebevolle Erinnerung und ein liebesvolles Auffordern, richtig zu denken. Beachtet, was ich zum Ende meines Briefes in Erinnerung bringe und was einige von euch jetzt auch zum ersten Mal mit diesen Worten hören. Das, was Paulus in den Versen 8 und 9 schreibt, hatte er ihnen mit Sicherheit zuvor beigebracht. Aber es werden dem Leib Christi immer wieder neue Glieder hinzugefügt, und auch sie brauchten diese Belehrung, so wie wir auch heute diese Belehrung brauchen. Und die gewichtigen Dinge des Lebens brauchen immer wieder Erinnerung. Und hier kommt diese Belehrung in Form einer Zusammenfassung. Sehr intensiv. Auch du und ich wollen uns im Glauben belehren lassen und wir wollen feststehen. Das ist so ein erstrebenswertes Ziel, dass wir feststehen im Glauben. Wir können und sollen als Kinder seinen Frieden in unserem Leben erfahren. Nun, die Erlebbarkeit des Friedens, diese innere Ruhe zu erfahren, ist bereits alttestamentliches Gedankengut. Der Prophet Jesaja schrieb in Jesaja 26 und Vers 3, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Und dann in Vers 4 in diesem Kapitel ruft Jesaja auf: Vertraut auf Jahwe, denn Jah, das ist die Kurzform vom Jahwe, denn Jah, Jahwe ist ein Fels der Ewigkeiten. Seht ihr? Wenn du auf Jahwe vertraust, wenn du Gott vertraust, dann wirst du diesen Frieden haben und er wird dir bewahrt. Aber worin liegt denn nun der Schlüssel zu der geistlichen Standhaftigkeit im Leben? Was ist dazu nötig und was müssen wir dafür tun? Die Antwort auf diese Frage finden wir in unserem Predigttext. Indem wir Standhaftigkeit durch richtiges Denken und Tun im Begleitschutz Gottes sehen. Das ist mein Thema für diese Predigt heute. Standhaftigkeit durch richtiges Denken und Tun im Begleitschutz Gottes. Und deshalb komme ich auch gleich zum ersten Punkt. Deshalb erstens, denke kontinuierlich über das Gute nach. Denke kontinuierlich, also stets, immer fortwährend über das Gute nach. Paulus führt dafür speziell 6 Kategorien von Tugenden, von moralischen Vortrefflichkeiten auf. Und wir werden alle nur kurz betrachten, bis auf die erste. Die anderen bleiben euch als Lebensaufgabe, dass ihr Tugenden all dieser Kategorien durchdenkt und darüber nachsinnt. Diese Kategorien werden nicht einfach als eine willkürliche Liste gegeben. Seht ihr das da in Vers 8? Ja, Paulus sagt, alles, was wahrhaftig, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, dem denkt nach. 6 Adjektive. Paulus sagt, dass die Philipper kontinuierlich über das Gute nachdenken sollen. Und diese Kategorien werden nicht einfach nur willkürlich gegeben, sondern werden uns bedacht als eine Art mehrstufiger Denkfilter. Ein Denkfilter zum Denken verordnet. Nun, das hört ihr sicherlich nicht oft. Was ist denn ein Denkfilter? Nun, Paulus sagt, wenn ihr denkt, dann lasst dieses, was ich hier aufführe für euch, als ein Filter für eure Gedanken dienen. Hier in Vers 8, so sagt ein Kommentator, hat Paulus in einprägsamen Worten eine regelrechte Charta des christlichen Denkens formuliert. Eine Charta ist eine Urkunde, ein Dokument des christlichen Denkens. Und diese Charta ist auch auf gottlose Menschen anwendbar, aber sie wird in der ersten Kategorie durch unser Denken über das, was wahrhaftig ist, bei uns Kindern Gottes einzigartig und sie wird christlich. Diese Liste wurde auch im Heidentum angewandt, aber ganz anders. Deshalb, wenn wir über Wahrheit nachdenken, ist es anders, als wenn griechische Philosophen darüber nachgedacht haben. Denn wir kennen die Wahrheit. Das Denken wird hier als ein freundlicher, aber ernsthafter Befehl gegeben. Und diese Liste sollen allen Christen als Denkfilter dienen. Und der Befehl drückt die Kontinuität des Denkens aus. Das ist nicht nur einmalig. Du sollst nicht nur einmalig gut denken, du sollst ständig, kontinuierlich gut denken. Ein kontinuierliches Denken nennen wir auch Meditation. Nun, das ist ein bisschen überfrachtet und kommt aus heidnischem Hintergrund. Aber Meditation bedeutet nur ein intensives Nachdenken über die Inhalte, die Gott uns gibt, hier an dieser Stelle. Wir sollen nachsinnen. Wir sind aufgerufen, beharrlich über die Dinge nachzusinnen, zu meditieren. Schon im Alten Testament gibt es 2 zentrale hebräische Begriffe, die mit meditieren übersetzt werden. Der erste ist Hagar. Dieser Begriff wird in den bekannten Passagen des Alten Testaments über biblisches Nachsinnen verwendet. Zunächst einmal in Josua Kapitel 1, Vers 8, wo es heißt, lass dieses Buch des Gesetzes, wird Josua gesagt, nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Nun, die revidierte Elberfelder von 2003 übersetzt es ein bisschen besser. Da heißt es, du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Die zweite Passage, die dies ebenso ausdrückt, ist Psalm 1, die Verse 1 und 2. Und in diesem Psalm kennen wir sehr gut. Da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz Jahwes und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Und das Wort Hagar kann mit Stöhnen, Knurren, Brüllen, Ausstoßen, Grübeln, Murmeln, Meditieren, Planen, Sprechen oder sich Vorstellen übersetzt werden. Offenbar bezieht er sich in der Schrift ausschließlich auf ein inneres Grübeln über etwas im Herzen. Im Innern, das ist unser Herz, unsere Seele, sollen wir nachdenken. Und der Begriff wird auch im Psalm 19, Vers 15 von David verwendet, wo er schreibt, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens, Jahwe, mein Fels, das Sinn meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Jahwe, mein Fels und mein Erlöser. Und wir finden diesen Begriff auch an anderen Stellen in dem Psalm, so wie in Jesaja 33, Vers 18, wo wir über den Schrecken nachsinnen. Aber in Psalm 39, Vers 4 wird ein verwandtes hebräisches Wort mit Nachdenken übersetzt, was Davids Erfahrung verdeutlicht. In Psalm 39, Vers 4 heißt es, mein Herz entbrannte in mir durch mein Nachsinnen, wurde ein Feuer entzündet. Da redete ich mit meiner Zunge. Ihr Lieben, Nachsinnen über die Wahrheit, über das, was Gott sagt, das entzündet ein Feuer in dir. Das Problem, das unter Christen häufig vorzufinden ist, ist der Mangel an dieser biblischen Meditation, ein mangelndes Nachsinnen über das Wort Gottes. Wisst ihr, was das darstellt? Ein Mangel an der Liebe Gottes. Ein Mangel, Gott nicht aufrichtig zu lieben. Wisst ihr, eines der großen Probleme ist, wenn wir Predigten hören, hören wir tonnenweise Theologie und Dinge über Gott. Und es ist gleichsam ein Steak, das wir verschlingen und einfach runterschlucken und nicht verdauen. Wir müssen das, was wir gehört haben, bedenken, überdenken, mit nach Hause nehmen und darüber nachsinnen. Sonst haben wir nicht mal was von Gottesdiensten. Wir gehen nach Hause, wir vergessen und denken, ah, heute war kein besonderes Entertainment da. Nein. Wir müssen, was wir gehört haben, verdauen. Wir müssen es zur Anwendung bringen lassen. Und wir versuchen euch zu helfen. In unserem Gemeindeblatt gibt es Fragen dort, die wir beantworten können, um ein bisschen die Dinge zu vertiefen, die wir gesprochen haben. Paulus hatte im Brief schon gewarnt, dass viele als Feinde des Kreuzes wandeln, solche, die sich am Geld erfreuen, deren Gedanken davon eingenommen sind. Daher heißt es in Philipper 3, 19, die habgierigen Menschen, sie sind irdisch gesinnt. Die haben auch Gedanken. Ihr Geld ist der Gedanke. Sie denken nur an das Irdische, an die temporären Lüste. Als Christen sollen und müssen wir über christliche Tugend nachdenken, um geistlich festzustehen. Und es gilt bewusst, unsere Gedanken auf diese guten Dinge zu richten, um bewusst und kontinuierlich darüber nachzusinnen. Und das griechische Verb hier in diesem Vers 8, logizomai, denken, das wie im Deutschen am Ende von Vers 8 steht, ist ein Befehl, als ein Befehl gegeben, der eine dauerhafte Handlung des Denkens fordert. Also der sagt nicht nur, Paulus sagt nicht nur, denkt einmal an diese guten Dinge. Und dann geht nach Hause und denkt, was ihr wollt. Nein, nein, wir müssen dauerhaft dieses Gute denken. Deshalb auch mein erster Predigtpunkt. Denke kontinuierlich über das Gute nach. Und dieses Gute ist zunächst in 6 aufgeführte Kategorien zu finden. Über die Tugenden dieser Kategorien gilt es, ständig nachzusinnen. Erstens, und zwar steht da über alles, deshalb ist es auch eine Kategorie, was wahrhaftig ist oder wahr ist. Über alles sollen wir nachdenken, was wahrhaftig oder wahr ist. Ist euch mal aufgefallen, wie oft wir in unserem Leben Dinge denken, die nicht wahr sind? Lasst mich nachhelfen. Spekulationen, Vermutungen sind nicht wahr. Oh, ich werde meine Rechnung nicht bezahlen können. Das ist eine Spekulation. Du siehst dein Konto an und sagst, oh, die logische Folge, ich werde das nicht können. Du weißt gar nicht, was geschieht. Oder du vermutest, oh, diese Person hat das bestimmt aus dem und dem Grund gesagt. Du vermutest, das ist nicht die Wahrheit. Wir müssen bei der Wahrheit bleiben, bei dem, was wir tatsächlich wissen. Jede der sechs Kategorien von Tugenden wird durch einen Relativsatz und ein Adjektiv beschrieben. Die erste Kategorie beinhaltet die Dinge, die einfach wahrhaftig, die wahr sind. Und das hat die Bedeutung von gültig, zuverlässig und ehrlich. Es ist das Gegenteil von falsch. Es ist das Gegenteil von Spekulation. Es ist das Gegenteil von Fiktion. Das Substantiv dieses Wortes ist Wahrheit. Und ihr wisst, Wahrheit charakterisiert unseren Gott. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die, was? Die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Jesus die Wahrheit. Wir können an Jesus denken und du machst garantiert alles richtig, wenn du an Jesus denkst. Und an unseren Gott. Und sein Wort ist Wahrheit. Wenn du ganz sicher willst, gehst du zu seinem Wort. Und wie wir gerade gehört haben und wie wir gelesen haben, unser Herr Jesus Christus, in ihm ist das Geheimnis, in ihm alle Erkenntnis verborgen, wenn wir über ihn nachdenken, dann tun wir recht. Unsere Gedanken sollten stets, also kontinuierlich, auf wahre Dinge gerichtet sein. Sie sollen unser Denken beherrschen. Statt sich in deinen Gedanken der Lüge zuzuwenden, der sündhaften Fantasie oder der irrealen, unwirklichen Fiktion hinzugeben. Und ihr Lieben, das tun viele, indem sie der Wirklichkeit entfliehen wollen und einen wunderschönen Roman lesen, Fiktion lesen und auf einmal in eine andere Welt transportiert werden. In eine Scheinwelt, die es nicht gibt. Ihr Lieben, bleibt bei dem, was wahr ist. Denkt an das, was wahr ist. Statt dich in diesen Gedanken zu verstricken, lass dich von der Wahrheit begleiten. Du solltest dein Denken auf die Wahrheit richten und richten lassen. Ich meine, was eignet sich besser dafür als das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist Wahrheit und ihr Lieben, das Wort Gottes kann jedes Lügensystem, das sich gegen die Erkenntnis des Christus erhebt, zerstören. Das Denken und persönliche Annehmen der Wahrheit wird dich befreien von Verirrung durch Lüge und Unwahrheiten. Der Puritaner Thomas Watson schrieb treffend dazu einmal, Zitat Beginn, Meditation ist eine heilige Übung des Geistes, durch die wir uns die Wahrheiten Gottes ins Gedächtnis rufen, ernsthaft über sie nachdenken und sie auf uns selbst anwenden, Zitat Ende. Thomas White, ein Geistlicher aus London, erklärte im 17. Jahrhundert, dass es tatsächlich vier Arten der tiefgründigen Meditation gibt, nämlich die Meditation über Predigten, über die Vorsehung, über praktische religiöse Wahrheiten und über die Heilige Schrift. Nun, es gibt noch viel mehr als das. Wir können über alle Dinge, die wahr sind, nachdenken. Und die erste Kategorie von Tugenden in unserem Text ist quasi der Grundfilter für all das, was jetzt noch kommt. Alles muss der Wahrheit standhalten. Die Wahrheit ist der Maßstab für alle folgenden Kategorien, nämlich für alles, was ehrbar ist. Wer definiert denn, was ehrbar ist? Das Wort Gottes. Alles, was gerecht ist. Wer definiert, was gerecht ist? Das Wort Gottes, die Wahrheit. Wer sagt denn, was rein ist? das Wort Gottes. Wir sollen nachdenken über alles, was liebenswert ist. Wer sagt mir denn, was liebenswert ist? Das Wort Gottes. Alles, was wohllautend ist, definiert einzig und allein und treffend das Wort Gottes. Und die Schrift sagt uns, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist und auch was wohllautend ist. Und die Psalmisten bestätigen den großen Wert des Nachsinns über das Wort Gottes. Im Psalm 119, Vers 78 sagt der Psalmist: Lass die Hochmütigen zuschanden werden, weil sie mir mit Lügen und Unrecht getan haben. Ich aber sinne über deine Befehle nach. Psalm 119, Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach, den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Worüber sinnt der Psalmist nach? Und wie lange? Er sinnt über das Gesetz Gottes. Das ist das Wort Gottes, das er zu dieser Zeit hatte. Darüber hat er nachgedacht. Wie lange? Den ganzen Tag. Psalm 119, Vers 99 sagt der Psalmist: Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ihr Lieben, auch du erhältst durch das Nachsinnen Verstand. David sagt in Psalm 63, die Verse 6 bis 8, meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wann? In welchem Fall? Wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen sinne ich über dich. Oh, wie wunderbar, wenn ich nachts wach werde. Ich weiß, was ich tun kann. Oh, ich kann nicht einschlafen. Kein Problem, was für wunderbare Zeiten, über den lebendigen Gott nachzudenken. Man möchte am liebsten jede Nacht wach sein. Welche Gelegenheit? Dann sagt er, du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. Das Nachsinnen, was für David ein geistliches Festessen und führte zum Lob Jahwes. Im Psalm 77 sagt Asaf: Ich will gedenken an die Taten Jahwes. Und nochmals, es ist nicht nur eben, oh ja, das hat er mal getan, sondern er versenkt sich mit seinen Gedanken an diese Taten, die Gott in der Vergangenheit getan hat. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit und sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. Ihr Lieben, wie können wir dann noch irgendwie rastlos sein, unruhig sein, wenn wir wissen, wie unser Gott ist, der an unserer Seite ist, wenn wir alles das denken, was er getan hat. Oh, ihr Lieben, manchmal steht uns das Wasser bis zum Hals, aber wisst ihr, der Herr Jesus konnte auf Wasser gehen, wisst ihr das? Und er kann auch auf diesen Wässern, die uns bis zum Hals stehen, kann er gehen. Er hat die Kontrolle, auch in dieser Weltgeschichte. Wir müssen uns nicht sorgen, was in dieser Welt geschieht. Er ist größer als das. Und durch dieses Nachsinnen erinnert sich Asaf, dass die Wege Gottes heilig sind. Das, was wahrhaftig ist, wahr ist, ist der Grundfilter in unserem Leben. Wir beurteilen im Leben alles. Wir sind ständig am Beurteilen. Und wir müssen beurteilen, sind diese Dinge wahr? Aus Epheser 4, 14 wird deutlich, wie wir nicht mehr Unmündige sein sollen, hin und her geworfen und umhergetrieben, nach jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, damit sie zum Irrtum verführen. Deshalb sagt Paulus dann in Epheser 4, 11 und 12, hat der Herr etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirtenlehrer oder Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Ihr Lieben, ich weiß es, Daniel und auch ich möchte nur hier sein, um die Wahrheit zu verkündigen. damit ihr fest werdet. Und wir auch. Wir nähren uns vom Wort Gottes, damit wir fest werden, damit der Leib erbaut wird, der Leib des Christus, die Gemeinde. Wir als Hirten, wir haben kein anderes Ziel, als euch in der Wahrheit zuzurüsten, damit auch ihr nicht mehr Unmündige seid. Es hat so einen großen Vorteil, fest zu werden und nicht irgendwas zu hören und ist das wahr oder ich muss mal auf dem Internet nachgucken. Wisst ihr was, auf dem Internet könnt ihr alles finden. Auch eure verdrehten Meinungen werdet ihr finden. Und ihr könnt euch Dokumente runterladen und sagen, guck, das glaube ich und das hat auch jemand anders geglaubt. Das könnt ihr finden. Aber das sind Irrtümer. Das sind große Irrtümer. Prüft es anhand des Wortes Gottes. Nun, Paulus sagt den Philippern, denkt an all diese Dinge kontinuierlich. Alles, was wahr ist, aber auch alles, was ehrbar ist. Ehrbar oder edel wird im Neuen Testament nur von Paulus verwendet, dieses Wort. Hier und in 1. Timotheus 3 und auch in Titus 2. Und es bezieht sich in der ersten Passage auf Diakone und Diakoninnen der Gemeinde. Das heißt, auf eine Wesensart, die sie der Achtung würdig macht. Dort sind Dinge aufgezählt, die sie nicht tun sollen. In 1. Timotheus 3, 8 heißt es, sie sollen nicht doppelzüngig, nicht viel Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichen Gewinnen strebend. In 1. Timotheus 3, 11 heißt es, ebenso die Diakoninnen sollen ebenso oder die Frauen ebenfalls eher ehrbar sein, nicht verleumderisch, nicht, sondern nüchtern, treu in allem. Alle Dinge, die den alten Männern der Achtung, die alten Männer der Achtung würdig machen, finden wir auch in Timotheus 2, Vers 2. Nüchtern sollen sie sein, ehrbar besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. All diese Tugenden in dieser Kategorie sollen bedacht werden. Alles, was ehrbar ist. Drittens, alles, was gerecht ist. Gerecht. Die Kaia bezieht sich auf das, was aufrichtig, was gerecht ist, Gottes Maßstab, sein Wort entspricht, Christus entspricht und somit seiner Zustimmung würdig ist. Wir wissen, Christus ist gerecht und wir besitzen sogar seine Gerechtigkeit. Er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Lasst uns über alles nachsinnen, was gerecht ist, auch in dieser Kategorie. Wenn jemand etwas recht tut, und es muss nicht im Wort Gottes sein, aber wenn jemand gerecht war im praktischen Leben, ein Bruder dem anderen gegenüber gerecht war, denkt über solche Dinge nach. Das ist ehrbar. Das ist Gott wohlgefällig. Denkt nach über alles, viertens, was rein ist. Rein, Hagner betonte moralische Reinheit, aber auch das Unvermischtsein mit dem Dreck der Philosophien und Lügen dieser Welt. Einfach gerade der Wahrheit zu glauben, sich nicht vermischen zu lassen mit den Lügen dieser Welt, den Lügen des Teufels. Und es umfasst in manchen Texten auch die engere Bedeutung von keusch zu sein, rein zu sein. Oh, das ist unser Ziel. Darüber sollen wir nachdenken. Und dabei müssen wir aufpassen, immer was wir in unser Leben hineinlassen. Weil das beherrscht uns. Was schauen wir uns im Fernsehen an? Was guckst du dir auf deinem Computer an? Welche Bilder schaust du dir an? Was liest du? Das sind die Fragen. Was lässt du in dich hinein? Sind die Dinge rein? Unterstützen sie die Reinheit? Oh, ihr Lieben, wir fehlen in diesen Dingen mannigfaltig. Das muss anders sein. Wir müssen uns darauf konzentrieren, das zu denken, was rein ist. Und dann müssen wir oft sagen, stopp, ich gehe diesen dreckigen Gedanken nicht hinterher, dieser Unwahrheit nicht hinterher, diesem Ungerechten nicht hinterher, sondern ich denke auch über das nach, was liebenswert ist. Fünftens, alles, was liebenswert ist, Prosphile, kommt nur hier im Neuen Testament vor. Es kommt noch in der Septuaginta vor und bei Josephus, dem Geschichtsschreiber. Und das bezieht sich auf das, was angenehm, was freundlich ist, was sympathisch ist. Auf diese Dinge sollen wir uns konzentrieren. Sechstens, alles, was wohllautend ist. Euphema kommt auch nur hier vor. Obwohl Paulus ein verwandtes Wort Euphemia in 2. Korinther 6, Vers 8 verwendet. Es bezeichnet das, was lobenswert und attraktiv ist und den höchsten Standard entspricht. In diesen Kategorien müssten unsere Gedanken sich befinden. Achtung, der Apostel bricht hier die Aufzählung der Kategorien von Tugenden ab. Das fällt einem zunächst einmal gar nicht erst auf, wenn man diesen Text liest. Er bricht die Auflistung aber nicht etwa ab, weil ihm keine weiteren Tugenden mehr einfallen oder weil es diese nicht gibt oder er diese keiner Kategorie zuordnen kann. Nein, er beendet hier die Auflistung, weil es zu viele davon gibt. Zu viele Tugenden und zu viele Kategorien. Und deshalb kommt er zum Schluss und verwendet dabei einen verkürzten Satzbau mit einer Bedingung. Man nennt das einen elliptischen Konditionalsatz, bei dem das Verb ist impliziert ist. Mit dieser Konstruktion erweitert er die Liste der Kategorien auf allgemein anerkannte Tugenden. Es geht jetzt um eine Zusammenfassung. Er sagt in 4,8, was irgendeine Tugend und etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Besser wäre, wenn es irgendeine Tugend und irgendein Lob gibt, dann denkt darüber nach. Seht ihr? Wenn es irgendeine Tugend gibt, eine moralische Vortrefflichkeit, etwas, was exzellent ist, dem denkt nach. Seht ihr, er führt keine weiteren Kategorien auf, sondern er fasst es zusammen. Er sagt einfach, egal welche Tugend, denkt dieser Tugend nach. Nun, was gibt es für Tugenden? Nun, wie wäre es zum Beispiel mit selbstbeherrscht? Selbstbeherrscht kann man sicherlich auch einen oder der anderen Kategorie zustellen. Aber Selbstbeherrschung ist eine wunderbare Tugend. Es ist etwas sehr Gutes. Denk darüber nach, was durch Selbstbeherrschung alles in Schach gehalten werden kann. Wenn es etwas Lobenswertes ist, welche Dinge konnte er damit meinen? Nun, wir müssen nicht zur Bibel gehen, aber die Bibel definiert das, dass wenn wir verzichten, um einem Bruder oder einer Schwester den Vortritt zu geben, dann ist das lobenswert. Um den anderen höher zu achten als sich selbst. Das ist lobenswert. Über solche Dinge können wir nachsinnen. Wir denken darüber nach. Schwester so und so hat das getan, weil sie der anderen Schwester den Vortritt gegeben hat. Das ist lobenswert. Mit diesen Worten und zum Ende von Vers 8 setzt Paulus dieses rhetorische Mittel ein, damit seine Empfänger dazu gezwungen werden, jetzt ihr eigenes Urteilsvermögen einzusetzen und selbst festzustellen, was ist denn eine Tugend? Was ist denn lobenswert? Wir sind jetzt hier selbst gefragt. Und dann sollen wir darüber nachdenken. Das ist ein rhetorisches Mittel. Wir sollen unser eigenes Urteilsvermögen einsetzen und zu entscheiden, was sonst noch irgendeine Tugend ist. Oder was sonst lobenswert ist, ihnen begegnet. Darüber denkt nach. Kontinuierlich. Und das Denken steht bei uns als Kindern Gottes immer im Vordergrund. Ihr Lieben, und dabei denkt nur einmal an das allergrößte Gebot. Was ist das größte Gebot? Was sagte Jesus, wäre das größte Gebot? In Matthäus 22 und Vers 37 finden wir, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben und von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Da steht nicht, geh einmal am Sonntag in den Gottesdienst. Das steht da nicht. Da steht mit deinem ganzen Denken. Das ist entscheidend. Wir gehen nicht durch ein Ritual. Oh, ich müsste jetzt wieder Sonntag zum Gottesdienst gehen. Naja, macht man halt so. Nein, das will Gott nicht. Er will mehr als das. Er will dich ganz haben. Dein ganzes Herz will er haben. Wir denken, und das ist ganz normal, wir denken zuerst und handeln dann aufgrund des richtigen Denkens. Das, was du denkst, das bestimmt dich, auch was du tust. Damit letztlich nicht nur das Denken, sondern das Tun in deinem Leben vor Gott wohlgefällig und das evangeliumswürdig ist, haben wir diese mehrstufigen Denkfilter. Wir sind nicht nur Befolger irgendwelcher Regeln. Wir sind nicht nur Moralapostel, Moralethiker. Und wir machen das, das macht man halt so. Nein, wir machen Dinge, weil wir unseren Gott lieben. Das ist die Sklaverei dieser Religion. Die müssen sich immer zu etwas zwingen. Die können nie Frieden mit Gott haben, weil sie zwingen sich äußerlich irgendwas zu tun. Und dann brüsten sie sich. Und Paulus hat uns gezeigt, alles, was er mit sich gebrüstet hat zuvor, das, sagt er, ist Unrat, ist Dreck. Das verachte ich heute. Ich hebe Christus hoch. Wir sind Kinder Gottes, die durch verändertes Herz, durch ein neues Inneres, ein neues Denken bewegt werden. Deshalb sprach und sagte Salomo in Sprüche Kapitel 4, und Vers 23, mehr als andere behüte dein Herz, dein inneres Wesen, denn von ihm geht das Leben aus. Und das Bewahren deines Herzens, deiner Gedanken geschieht durch diese gegebenen Denkfilter. Sie dienen auch zur Korrektur deines Denkens. Oh meine Güte, wie oft erwischen wir uns, dass wir nicht das denken, was der Wahrheit entspricht oder was rein ist, oder was nicht lobenswert und liebenswert ist. Wie oft? Und dann müssen wir sagen, stopp, ich denke jetzt nicht weiter, sondern ich denke das, was Gott sagt in seinem Wort. Und diese Korrektur des Denkens begann mit deiner und meiner Wiedergeburt. Denn zuvor waren wir, wie Paulus sagt, tot, geistlich tot. Durch Übertretungen und Sünden, in denen wir einst gelebt haben, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und hört einmal gut zu. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken ungefiltert taten. Ich meine, als Ungläubige hast du nicht gefragt, oh, gefällt es Gott? Ist das Gott wohlgefällig? Wir haben einfach getan, was wir gedacht haben. Was unser Fleisch uns diktiert hat, das haben wir getan. Ganz egal, was du gedacht hast. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Epheser 2, 1 bis 3. Jetzt als Kinder Gottes müssen wir unsere Gedanken stets erneuern lassen und auch prüfen. Wir denken das, was wir in unserem Leben hineinlassen. Was wir lesen, ansehen oder welchen Umgang, mit welchen Leuten wir haben, das prägt uns nachhaltig. Wir werden immer noch von der Welt beeinflusst, auch als Christen, durch die Begierden unseres Fleisches, die nicht weggegangen sind. Ich kann es euch versprechen, dass es bleibt aktiv in eurem Leben. Deshalb mahnt Paulus die Christen in Rom und schreibt in Römer 12 und Vers 2, ihr kennt diesen Vers, besonders die Männer haben, glaube ich, darüber gesprochen, beim Männerfrühstück. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die was? Durch die Erneuerung eures Sinnes. Denken. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Unser Denken muss stetig, kontinuierlich erneuert werden. Und dafür gibt Paulus praktische Denkfilter. Oh, und wir haben den Sinn des Christus, sagt Paulus im 1. Korinther 2, Vers 16. Durch das Wort und den Heiligen Geist ist es den Gläubigen gegeben, die Gedanken unseres Herrn zu kennen. Wir konzentrieren uns auf Jesus und wir wissen, was Jesus denkt. Und wir wissen das, weil er uns sein Wort gegeben hat. Dem Herrn wollen wir es im Leben gleich tun. Und das geschieht, wenn wir so denken, wie er denkt. Darüber gilt es nachzusinnen, um letztlich im Gehorsam standhaft des Evangeliums würdig zu wandeln. Nochmals, Standhaftigkeit wird durch richtiges Denken erlangt. Und nochmals, aus dem richtigen Denken ergeht ein Gott wohlgefälliges Handeln hervor. Das ist die Reihenfolge. Und das wird im Alten Testament sehr offensichtlich. Der Psalmist sagt im Psalm 119, Vers 55, dass Denken und Handeln zusammengehören. Bei Nacht denke ich an deinen Namen, o Jahwe, und ich bewahre dein Gesetz. Warum bewahrt er das Gesetz? Weil er gelesen hat, weil er darüber nachgedacht hat. Die Söhne Korah schreiben in Psalm 49, Vers 4, mein Mund soll Weisheit reden und das Denken meines Herzens verständig sein. Herr, wir reden nur verständig, wenn wir über das Wort Gottes nachsinnen. Ich weiß das. Es kommt so viel komisches Zeug raus, wenn wir uns nicht mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir nicht richtig denken. Aber ihr Lieben, Paulus bleibt nicht im Denken stecken, auch er nicht. Er weiß, dass unser Denken auch unser Handeln bestimmt. Und deshalb fühlt er trotzdem dennoch in Vers 9 Folgendes an. Vers 9 sagt er, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Es gibt zwei Verben. In Vers 8 einmal denken als Befehl und hier tun als Befehl. Und zwar auch kontinuierlich tun. Wir sollen kontinuierlich das Denken, das Gute, und kontinuierlich das Gute tun. Tue zweitens konstant oder kontinuierlich das Gute. Und zwar das, was du von Gottes Wort durch andere gelernt und empfangen hast. Und auch das, was du von Vorbildern gehört und an ihn gesehen hast. Das, was hier geschrieben sind, sind alles griechische Auriste. Auriste beschreiben abgeschlossene Handlungen. Sie hatten das alles schon gelernt. Und sie verweisen auf die apostolische Unterweisung, die sie bereits empfangen hatten. Die Philipper waren unterrichtet. Paulus und seine Mitarbeiter waren in der Tat so wunderbare Vorbilder, dass sie nicht nur verkündigten, sondern ihr ganzes Leben mit den Empfängern des Evangeliums teilten. Erinnert euch, in 1. Thessalonicher heißt es dort in Kapitel 2 und Vers 8, wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns so lieb geworden seid. Das Lernen von seinem Vorbild und dem Vorbild anderer, die genauso handelten wie der Apostel Paulus, wurde bereits, schaut mal zurück, in 3,17 thematisiert. Kapitel 3, Vers 17 sagte er schon, werdet meine Nachahmer. Und wir denken, was für ein eingebildeter Typ. Nein, nein, nein. Er war der Apostel Jesu Christi, gesandt von Jesus, mit diesem Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, es zu leben, sodass man nicht nur abstrakt etwas hörte, sondern es anschaulich sehen konnte. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes. Er stellte sein Leben als ein Vorbild dar. Und sie hatten von ihm Dinge empfangen, die Gott gesagt hatte. Und die Leute in Philippi, die gingen nicht zu ihrer Bibel und konnten jetzt die komplette Bibel aufschlagen. Die gab es in der Form nicht. Sie hatten die alttestamentlichen Schriften und vielleicht hatten sie erste Schreiben an die Thessalonicher schon. Später wurde es immer mehr. Aber jetzt waren sie darauf angewiesen, was sie gelernt hatten Und zwar durch ihre Vorbilder, durch die Apostel und durch die, die ihnen folgten, den Apostel folgten, die Begleiter. Sie hatten gelernt, dass das Wort, das an Jünger anlehnt, gemeint, sie lernten und sie hatten empfangen. Was hatten sie empfangen? Sie hatten Nachrichten durch einen Brief empfangen und sie hatten etwas gehört von ihren Vorbildern. Sie hatten bereits von Paulus gehört, als er bei ihnen war, da hatten sie das hauptsächlich gesehen, aber gehört haben sie das, weil sie in Entfernung von Rom waren. Sie hörten von seinem Leid in der Gefangenschaft. Sie hörten davon, was ihm ergangen ist, auch in den anderen Orten. Er teilte ihnen das mit. Und seht ihr, Vorbilder sind so wichtig. Vorbilder sind wichtig und deshalb brauchen wir jeden Einzelnen auch von euch in der Gemeinde. Bist du ein Kind Gottes? Dann komme, sei aktiv beteiligt in der Gemeinde. Gemeinde ist Zusammenleben. Es ist nicht, geht nicht nur darum, dass du einmal in die Gemeinde schneist und dann wieder weg bist. Nein, wir leben zusammen. Ich brauche dein Vorbild. Ich muss sehen, wie du mit Schwierigkeiten umgehst. Von den geistlichen Männern und Frauen unserer Gemeinde können wir viele Dinge lernen. Das ist so wichtig. Entziehe dich nicht in deinem Vorbild. Es geht immer darum, auch das Gute zu tun und es aktiv zu suchen. Und so konnten die Philipper auf das schauen und auf das achten, was sie gehört hatten. Was, der Paulus, der ist noch nicht depressiv geworden, dass er in Gefangenschaft ist? Nein, im Gegenteil. Die Geschwister wurden ermutigt. Sie bekamen selber Mut, das Evangelium freimütig zu verkündigen, als sie von seinem Leid hörten. Und Paulus sagte auch, uns ist das Vorrecht gegeben, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ihr Lieben, es geht darum, immer das Gute zu suchen. Das wurde im Alten Testament schon durch den Propheten Amos gesagt. Er wendete sich an die Israeliten und sagte, sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Denn Jahwe, der Gott der Herrscher, wird so mit euch sein, wie ihr es immer sagt. Auf diese Art und Weise, wenn wir das Gute suchen, wird er mit uns sein. Deshalb seid ihr ein aktiver Teil der Gemeinde. Wir brauchen einander. Wir leben und lernen voneinander. Über all dem steht die wunderbare Verheißung. Seht ihr das dort in Vers 9? Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Denkt kontinuierlich das Gute, tut kontinuierlich das Gute und der Gott des Friedens wird als Begleitschutz mit seinem Frieden, wenn er der Gott des Friedens ist, ratet mal, was er verleiht, seinen Frieden, seine Ruhe. Du kommst in Schwierigkeiten in deinem Leben, dann denkst du einfach an das, was wahr ist. Du machst dir Sorgen, das haben wir schon vorher gesehen, das Thema ist hier auch Frieden. In Vers 6 sehen wir schon, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen euer Anliegen vor Gott kundwenden. Und in Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn ihr so lebt, wenn ihr so denkt und wenn ihr so Dinge tut, werdet ihr den Frieden Gottes erfahren. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist so wunderbar. Du sagst, oh, du hast deinen Hinterreifen auf der Autobahn verloren. Ah, okay, ist halt so. Können wir ersetzen. Deine Frau ist krank. Alles gut. Wir vertrauen dem Herrn an. Wir vertrauen das alles dem Herrn an. Unsere Sorgen werfen wir auf ihn, denn er sorgt für uns. Gehorsam bringt diesen Frieden. Ganz wie in 2. Korinther 13, Vers 11 ausgedrückt. Da heißt es auch, im Übrigen, übrigens auch zum Ende des 2. Korintherbriefes, im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott des Friedens, der Liebe und des Friedens mit euch sein. Das ist die Verheißung. Das ist dein Begleitschutz. Er schützt dich vor dieser Unruhe, von dieser Panik. Wenn wir in diese Welt hineinschauen, die Weltsituation uns anschauen, dann können wir leicht in Panik geraten, wenn wir nicht realisieren, dass Gott da ist, der alles zu seinem Ende gebraucht. Er ist der Gott des Friedens, der seinen Sohn, den Friedensfürsten, gesandt hat, damit wir dauerhaft Frieden haben würden. Denke das, was er sagt. Löse dich nicht vom Wort Gottes. Wo das hinführt, haben wir schon bei Adam und Eva gesehen. Sie haben sich gelöst. Löse dich nicht von Christus. Löse dich nicht von der Wahrheit. Vielleicht hast du diesen Frieden noch gar nicht, weil du dich vielleicht über Gott lustig machst und glaubst, das ist alles eine Fiktion und es ist nicht wahr. Und ich fühle mit dir, wenn das der Fall ist. Denn Jesaja sagt in Jesaja 57, 20 und 21, die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann. Dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Aber Gott ist so barmherzig. Er ruft heute, kehre um, kehre um. Jesus, unser Herr, er rettet Sünder. Er ist für die Kranken da. Er ist nicht für Gesunde, die gibt es nicht. Er ist für die Schwachen da. Es gibt keine Starken. Es gibt nur eingebildete Starke. Alle anderen, wir brauchen den Herrn Jesus. Er ist unsere Stärke. Er ist die Quelle der Freude und Stärke. Das ist die Serie, was wir betonen im Philipperbrief. Wende dich an Christus. Bitte ihn, dir zu vergeben. Und er wird nicht sagen, nein, 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 du bist so verdorben. Nein, er sagt, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich gebe euch neues Leben, ein neues Denken. Und dazu ruft er auf. Was für ein gnädiger Gott. Lasst uns ihn loben und beten. Herr, wir sind so dankbar dafür, dass du uns geschaffen hast, als Menschen mit einem inneren Leben und einem äußeren. Und du hast uns unser Gehirn gegeben, das stärkste Organ, mit dem wir Dinge beeinflussen können. Und Herr, du schenkst uns, dass wir dieses Organ benutzen, damit wir die Dinge denken, die du geschaffen hast, die du gemacht hast, die guten Dinge, die Wahrheit. Du hast uns dein Wort gegeben. Hilf uns, an den Wahrheiten deines Wortes zu bleiben. O Herr, wir bekennen unsere Schuld. Wir sind so schuldig von dir geworden, dass wir oft eigensinnig sind. Das ist verkehrt. Herr, wir haben uns Dinge aufdiktieren lassen. Durch die Lust des Fleisches, die Lust der Augen. Und haben Dinge getan, die wir nicht tun sollen. Hilf uns schon richtig zu denken darüber. Oh, du siehst alles, du siehst unsere Gedanken und wir wollen dir neu aussprechen, dass wir dich lieben und deshalb wollen wir dich mit unserem ganzen inneren Menschen lieben, mit unserem ganzen Verstand, unserem ganzen Denken, mit der ganzen Kraft, mit unserem Herzen. Bewahre uns vor einem äußerlichen Moralismus, um nur bestimmte Dinge zu durchlaufen, um uns selbst ruhig zu stellen und andere zu beeindrucken. O Herr, wir können dich nur beeindrucken, wenn wir das denken, was du sagst. Und dann wirst du bei uns sein und wirst uns deinen Frieden geben. Und darum bitten wir dich, bringe du uns zurecht. Und Herr, wenn jemand hier ist, der dich nicht kennt, o Herr, wie wir uns wünschen, dass auch diese Person deinen Frieden erfahren. Du bist der Friede. Oh, der sogar aus Heiden und Juden eins gemacht hat. Du hast sie beide zu einer neuen Heilskörperschaft gemacht in deiner Gemeinde. Oh, wie danken wir dir dafür. Du bist unser Friede. Nimm du Einfluss auf unser Denken. Vergib uns unsere Fehl, unsere Verirrung. Oh, wir brauchen deine Vergebung. Und so danken wir, dass du dafür bezahlt hast. Nicht nur, um uns einmalig zu erlösen, sondern dass wir auch immer wieder zu dir kommen können, uns dir zuwenden können, dass du uns reinigst von all unseren Übertretungen, all unseren Ungerechtigkeiten, all unserer Sünde, von all den Dingen, die wir nicht getan haben, die wir hätten tun sollen. O Herr, du bist gut zu uns. Wir wollen lernen. Stärke uns dazu, um deines Namens willen. Amen.